Was würdest du machen, wenn du auf einer einsamen Insel bist, ganz alleine? Und es ist kein Mensch da, den du ärgern kannst. Es ist kein Mensch da, den du evangelisieren kannst. Du bist der einzige Mann auf der Insel. Was machst du denn? Kannst du den Lebenszweck, den Zweck, den Gott für dich hat, erfüllen? Ja, kannst du. Weil Gott dich geschaffen hat, um ihn zu lieben und ihn zu verherrlichen. Wir sind geschaffen worden zum Lobpreis, seinem Lobpreis und zum Preis seiner Herrlichkeit. Also du bist da, um Gott zu verherrlichen. Wenn ich nur alleine bin und keiner da ist und ich sage, Gott, ich liebe dich, ich preise, ich erhebe deinen Namen, ich habe dich lieb, du bist der Beste, du bist mein Papa, dann erfülle ich schon den Lebenszweck. Er hat uns geschaffen, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind. Dass man nachlesen möchte, in Epheser Kapitel 1, das alles erklärt. Okay, heute wollte ich über den Bund sprechen, über den neuen Bund. Hat nichts zu tun mit farbig, vielfarbig, nichts zu tun mit Bunthosen. Bund wie der Vertrag. Also gemeint ist hier ein Bund, ein Vertrag. Deswegen habe ich auch Vertrag reingeschrieben, ist ein bisschen zeitgemäßer, denke ich. Ein neuer Vertrag, ein besserer Vertrag, in dem wir stehen. Wozu machen wir das? Ich mache das, damit wir hingeführt werden ins Gebet. Gleich macht Heike die Fürbitte hier, dass wir vor Gott treten im Bewusstsein, er ist mit uns in einem Bund. Ja, also er ist mit uns in einen Bund getreten und ich habe Bundesverpflichtungen, eigentlich fast keine, aber ich habe ganz viele Bundesrechte. Da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Amen. Das Schöne ist, Gott ist ein Bundesgott. Ich glaube, Heinrich könnte ganz viel davon erzählen. Heinrich hat das Thema vor kurzem studiert. Bund, ne? Den Bund, Bundesgott, oder nicht? Erzählt. Ist ja egal. Jedenfalls, unser Gott ist ein Bundesgott. Unser Gott liebt Verträge. Ja, genau. Also Bundesgott oder ein Gott der Verträge. Warum liebt Gott Verträge? Weil Gott treu ist. Und wenn du einen Vertrag geschlossen hast mit Gott, dann ist Gott auf seiner Seite immer treu. Aber auch wenn du einen Ehevertrag schließt, dazu stellt sich Gott. Deswegen ist Gott gegen Scheidung. Wenn du einen Vertrag schließt einen Kaufvertrag schließt mit irgendeinem Händler, dazu stellt sich Gott auch. Also Gott stellt sich nicht unbedingt zu dem Inhalt des Vertrages, aber sobald ein Vertrag zustande kommt, sagt Gott, jetzt müsst ihr treu sein. Ihr habt das unter euch abgemacht. Selbst wenn ihr was Böses abgemacht habt, ja, müsst ihr treu sein. Ja. Und wenn du einen Pakt schließt, einen Vertrag schließt mit dem Teufel, wird Gott hinter dem Vertrag stehen. Weil du dich entschlossen hast, diesen Vertrag zu unterschreiben oder ihn einzugehen. Ja. Natürlich kannst du mit Gottes Kraft lösen, das ist eine andere Sache. Aber sobald du einen Vertrag eingehst, ist das deine Entscheidung und Gott steht hinter dem Vertrag. Ja. Gott ist ein Bundesgott, was uns viel Sicherheit gibt. Alles, was Gott im Alten Testament getan hat, auch im Neuen Testament später, wurde immer wieder bestätigt und bekräftigt durch einen Bund. Er hat einen Vertrag geschlossen. Fing an mit, manche sagen schon mit Adam. Ich glaube mit Noah, wo der erste Bundesvertrag geschlossen wurde, später mit Abraham. Der Vertrag mit Abraham war ganz interessant. Das war ein einseitiger Vertrag. Ja? Abraham musste nichts leisten, um die Leistungen von Gott zu bekommen. Das war ganz spannend. Das war interessant. Damals war es immer so, sobald man einen Bund schließen wollte, musste Blut fließen. Blutvergießen gehörte damals zu einem Bundesschluss. Oft wurde auch gegessen danach. Es musste Blut vergossen werden. Und so war es damals gewesen, dass auch zu Abrahams Zeit Gott ihm Verheißungen gegeben hatte. In Kapitel 12, glaube ich, 1. Mose 12. Und in Kapitel 15 macht Gott mit Abraham einen Bund, eine oft unbekannte Geschichte, eine sehr mysteriöse Geschichte. Ja, wo Abraham dann gewisse Tiere in zwei teilen muss. Im Englischen kommt es auch so schön durch, to cut a deal, ja, ein Geschäft schneiden. Das heißt, das kommt daher. Man hat damals ein Geschäft, einen Vertrag geschnitten. Man hat Tiere gebracht, Opfertiere, man hat sie zerteilt, in der Mitte durchgeschnitten. Das nachlesen möchte in 1. Mose 15, müsst ihr jetzt nicht machen, könnt ihr die Geschichte mal nachlesen, wo Abraham dann Tiere bringt. Er hat eine Jungkuh gebracht, eine dreijährige Ziege, einen Widder, eine Turteltaube, eine junge Taube und er musste sie in zwei teilen und dann mussten die Bundespartner, so war es damals üblich gewesen, mussten, war alles ziemlich blutig, ja, eine ganze Menge Blut und die haben das alles zerteilt und das war alles ziemlich schlimm. Und da mussten die Bundespartner durch diese zwei Tierhälften, durch alle Tierhälften durchgehen, okay? Und da passieren ein paar komische Dinge, könnt ihr mal nachlesen. Da wird es finster und Abraham schläft ein. Und wisst ihr, was passiert? Eine Flamme geht da mitten durch. Gott symbolisiert. Gott geht durch diese Tierhälften hindurch und besiegelt damit den Vertrag. Und was macht Abraham? Abraham schläft. Abraham geht nicht durch. Und der Vertrag wurde nur von Gottes Seite besiegelt. Ein einseitiger Vertrag. Wo Gott sagt, Abraham, egal was du anstellst, du bist mein Bundespartner, ich verbürge mich für dich. Es war ein Vertrag ohne Gegenleistung. Halleluja. Ein Vorbild für den neutestamentlichen Vertrag. Für das Neue Testament, den neuen Bund später, wo nur einer der Bürger ist und sagt, ich komme auf für alles. Ich bin derjenige, der die ganzen Leistungen erbringt. Ich brauche keine Gegenleistung. Das gab es damals schon bei Abraham. Halleluja. Übrigens bei David später auch. David einen Bund gehabt mit Gott später auch. Aber dann, danach kam das Gesetz und das ist das, was uns so üblich ist. Wir nennen das Gesetz den alten Bund. Ja? Den alten Vertrag könnten wir sagen. Das war wirklich ein alter Vertrag, der zum Glück ausgelaufen ist. Halleluja. Ja? Da hat Gott einen Vertrag geschlossen mit dem Volk Israel. Und dieser Vertrag war ein zweiseitiger Vertrag. Das Volk Israel musste etwas leisten, damit Gott etwas leistet. Und andersrum. Ja? Gott leistete nur etwas, wenn das Volk Israel sie entsprechend verhalten hatte. Und deswegen spricht man auch nachher vom Fluch des Gesetzes. Oder du könntest auch sagen, vom Fluch dieses Bundes. Es gab zwei Seiten. Wenn du gehorsam gewesen bist, kam der Segen. Wenn du ungehorsam gewesen bist, kam der Fluch. Und diese beiden Seiten gab es nun mal. Und Gott hat diesen zweiseitigen Vertrag mit Israel geschlossen. Nur als Vorgeschichte erstmal, damit wir da einsteigen können. Und die ganzen Anforderungen Gottes, die finden wir natürlich in 2. Mose 20 und Kapitel danach, die 10 Gebote und viele, viele, viele Gebote mehr, viele Reinheitsgebote, zeremonielle Gebote, die eingehalten werden mussten. Und wehe, man hat ein Gebot nicht eingehalten, man hat sich schuldig gemacht und Gott war nicht mehr verpflichtet, seine Leistung zu erbringen. Und was meinte, die haben doch ständig den Vertrag gebrochen. Die Israeliten haben ständig Dinge falsch gemacht. Seien es große Dinge, Rebellion oder auch kleine Dinge, Vernachlässigung. Und ständig war Israel in der Schuld vor Gott. Und Gott war eigentlich gar nicht verpflichtet, seine Leistung zu erbringen. Vielleicht für die Bibelkenner, das war damals ein ganz üblicher Vertrag gewesen. Solche Verträge wurden geschlossen zwischen dem Vasallenkönig und den Vasallen. Das heißt, es gab einen König, der groß war und stark war. Und er hat ein Land eingenommen, ein anderes Königreich eingenommen. Und er hat sie eben nicht vernichtet und niedergemetzelt und ausgeschlachtet, sondern er hat einen Vertrag geschlossen mit ihnen. Und sagt, ab jetzt gebt ihr mir schön eure Steuern und gebt ihr mir eure Abgaben. So und so viel will ich von euch haben. Dann lasse ich euch in Ruhe. Ihr seid aber ab heute unter meiner Regierung. Und dann haben die Vasallen fleißig die Steuern gezahlt. Aber der Vorteil war, sobald diese Knechte in Anführungsstrichen in Gefahr gerieten und jemand griff sie an, konnten sie sich berufen auf diesen Vertrag. Wir zahlen dir die Steuern, jetzt musst du aber auch für uns aufkommen. Und dann würde der große König seine Armee schicken und den kleinen König beschützen. Das war die Vertragsform. Und Gott benutzt diese Vertragsform zwischen Israel und sich selbst. Also eine damals übliche Form zu kommunizieren. So wurden damals Verträge geschlossen. Heute würde Gott vielleicht einen Kaufvertrag schließen mit uns. Ich weiß nicht, aber einen Vertrag, den wir kennen würden. Und damals hat er einen Vertrag geschlossen, den Leute damals kannten. So, und jetzt möchte ich einige Sachen vorlesen. Es ist viel Text. Vielleicht fasse ich einiges zusammen. 5. Mose 30, von Vers 9. Und hier wird jetzt deutlich, was in dem Vertrag enthalten war. Der alte Bund, der alte Vertrag unter Moses. Und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben. In allem, Vers 9. In allem Werk deiner Hände, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Landes, zu deinem Besten. Denn der Herr wird sich wieder über dich erfreuen. Er wird sich wiederum über dich freuen, zu deinem Besten. Wie er sich über deine Väter gefreut hat. Jetzt kommt's, jetzt der Haken, jetzt kommt die Bedingung. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und seine Gebote und seine Satzungen befolgst, nur dann. Okay? Der Segen wurde versprochen, nur wenn man die Satzungen erfüllt, wenn man den Vertragsteil, der dem Volk ging, erfüllte, dann würde Gott all den Segen schicken, sonst nicht. Und vielleicht merkt ihr auch, wie oft wir, auch als Christen heute noch, in dieses alttestamentliche Denken verfallen. Ja? Wenn wir artig sind und brav sind, dann segnet uns Gott. Und wenn wir böse sind, dann kriegen wir Strafe. Übrigens, das ist alttestamentlich. Das ist der alte Bund. So funktionierte das damals im Alten Testament, unter dem alten Vertrag. Gott sagt, wenn du mir gehorchst, der Stimme deines Gottes gehorchst, dann wirst du wirst du Segen haben im Werk deiner Hände, Frucht deines Leibes, Frucht deines Viehs, Frucht deines Landes. Überall Segen, Segen, Segen. Wir können auch zu 3. Mose gehen, Levitikus, 3. Mose 26, von Vers 3. Da geht es auch um den Bund zwischen Gott und Israel. Wenn ihr nun, Vers 3, wenn ihr nun in meinen Satzungen wandelt und meine Gebote befolgt und sie tut, ja, wenn ihr diesen Part tut, wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr meine Gebote, das waren viele Gebote, wenn ihr diese Sachen erfüllt, dann wird der Segen kommen. Ja. Von Vers 4 bis 5, da wird materielle Versorgung erwähnt. So will ich euch Regen geben zu einer Zeit. Und das Land soll seinen Ertrag geben und die Bäume auf dem Feld sollen ihre Früchte bringen. Also es wird zu essen geben. Wenn du mir gehorchst, gibt es zu essen. Dann ab Vers 6 gibt es politischen Frieden und Schutz. Ich will Frieden geben im Land, dass ihr ruhig schlaft und euch niemand erschreckt. Wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr meine Gebote erfüllt. Ich will auch die bösen Tiere aus eurem Land vertreiben, euch schützen. Und es soll kein Schwert über euer Land kommen. Das funktioniert im alten Bund. Wenn ich gehorche, schützt Gott mich. Ja, wie damals ein Vasallenkönig und seine Vasallen. Ja. Wenn ihr mir treu die Steuern zahlt und mir gehorcht, dann komme ich als großer König und schütze euch. Und Gott sagt, ich bin der große König, ihr gehorcht mir, ich schütze euch, ich segne euch. Ihr bekommt was zu essen von mir, ihr bekommt Frieden von mir, ihr bekommt Schutz von mir. Von Vers 9 bis Vers 10, da geht es um familiären Segen und auch wieder Versorgung. Gott wird die Familie segnen, wird uns versorgen. Ab Vers 11 geht es sogar um geistlichen Segen. Ja, Vers 11 können wir mal lesen. Ich will meine Wohnung in eure Mitte setzen. Gott sagt, ich werde bei euch wohnen, wenn ihr gehorcht, sonst nicht. Und meine Seele soll euch nicht verabscheuen. Und ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein. Also alles Dinge, die Gott verspricht, die gut werden, wenn ich Gott gehorche. Und genauso leben wir oft. Wir denken oft, wenn ich jetzt artig bin, nicht? Guter Junge, gutes Mädchen, dann wird Gott mich segnen. Das ist alttestamentlich. Aber wenn ich böse bin, ja, dann passieren böse Dinge. Vers 14. Vers 14. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und alle diese Gebote nicht tut und wenn ihr meine Satzungen missachtet und eure Seele meine Rechtsbestimmungen verabscheut, dass ihr nicht alle meine Gebote tut, sondern meinen Bund brecht. Merkt ihr? Meinen Vertrag brecht. Gott sagt, ich habe einen Vertrag mit euch. Wenn ihr mir gehorcht, Segen, Schutz, familiärer Segen, Versorgung, alles da, ja, Frieden, alles da. Aber sobald ihr den Vertrag brecht, will ich euch dies tun. Jetzt kommt's ganz dick, knüppelhart, noch viel schlimmer als beim Segen. Ja, erst Vers 16, Krankheit. Immer auf Vers 16, fehlende Versorgung. Vers 17, politischer Unfrieden, Niederlagen werden kommen. Vers 18, jetzt hat Gott erstmal gesagt, okay, das passiert, wenn ihr mir nicht gehorsam seid, und dann werden Dinge kommen. Ich werde immer einen nachlegen. Wenn ihr mir nicht gehorcht, lege ich nochmal nach. Wenn ihr nicht gehorcht, lege ich nochmal nach. Vers 18. Wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, wenn ihr schon krank seid und ihr am Hungern seid und euch die feindlichen Völker überwältigen, wenn ihr schon unter einem Fluch seid und ihr immer noch nicht gehorcht, was mache ich dann? Dann kommt das Feingedruckte. Ne? werde ich euch Vers 18, so will ich euch noch 7-mal mehr bestrafen um eure Sünde willen. Boah. Gott sagt, wenn ihr nicht gehorcht, ja, gibt es diese Konsequenzen. Und wenn ihr nachher, nach den Strafen, immer noch nicht gehorcht, werde ich euch 7-fach bestrafen. Also so einen Vertrag möchte ich nicht unterschreiben. So, dann geht's noch weiter. 21. Wenn ihr euch mir aber auch noch weiter widersetzt, also ungehorsam, dann Strafe, dann wiederholter Ungehorsam und dann sagt Gott, dann, wenn es nochmal passiert, so will ich euch noch 7-mal mehr schlagen. Also noch schlimmer. Also so einen Vertrag, den würde ich nie unterzeichnen. Gott, und dann, da geht es weiter, Vers 23, 20. Wenn ihr euch aber dadurch noch nicht von mir züchtigen lasst, ja, wenn es immer noch nicht geholfen hat, sondern euch mir widersetzt, Vers 24, so will auch ich mich euch widersetzen und euch 7-fach schlagen um eurer Sünde willen. Also Gott sagt, dann werde ich mich gegen euch stellen. Vers 27, hier wird nochmal nachgelegt. Wenn ihr euch aber auch dadurch noch nicht zum Gehorsam gegen mich bringen lasst, merkt ihr, da werden die Daumenschrauben angezogen und das bringt immer noch nichts, sondern euch widersetzt, mir widersetzt, Vers 28, so will ich mich auch euch im Grimm widersetzen. Ja? Nicht nur wie vorhin widersetzen, ich will mich euch im Grimm widersetzen. Also nochmal mit Nachdruck widersetzen. Ja, ich werde euch siebenfach strafen um eure Sünde willen. Vers 32, da gibt es immer mehr Strafen und Strafen und Strafen. Ich will euer Land verwüsten, heißt es dort. Vers 36, und den übrig gebliebenen von euch will ich das Herz verzagt machen in den Ländern ihrer Feinde. Also total zerstören das Land. Ich werde sie zerstreuen in alle Völker und alle Völker. Und selbst dort, wo sie im fremden Land sind, Vers 36, selbst dort werde ich das Herz der Menschen verzagt machen, der Juden, der Israeliten. Was für ein Bund. Und sie mussten sie in alles halten, ganz penibel. Und wehe, sie machten einen Fehler, gab es gleich einen drauf. Natürlich gab es damals die ganzen Opfer, die wurden ja auch gebracht, um dem entgegenzuwirken, Gott zu besänftigen. Ja, ich habe gesündigt, hier bringe ich ein Opfer. Und ich habe wieder gesündigt und noch ein Opfer. Und dann gab es einmal im Jahr den Yom Kippur, um die ganzen restliche, übrig gebliebene Sündenschuld nochmal so richtig aufzuräumen. Weil man wollte ja sauber sein vor Gott, damit der Vertrag instand blieb, ja, bestehen blieb. Sie wollten gesegnet sein. Vers 5. Mose 27, 26, fasst das alles zusammen. 5. Mose 27, 26. Da heißt es, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, indem er sie tut. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. Was für ein Vertrag. Ich hätte da nicht Amen gesagt. Die haben einen Fluch auf sich selbst ausgesprochen. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, indem er sie tut. Und da mussten sie sagen, Amen. Und wussten doch ganz genau, sie können es nicht schaffen. Sie werden es nicht schaffen. Und sie haben aber Amen gesagt. Und seitdem war Israel unter dem Fluch des Gesetzes oder auch dem sogenannten Zuchtmeister bis zur Zeit der Gnade hin, bis zu Christus hin, bis Christus den alten, abgelaufenen, total miserablen Vertrag ablösen würde wie einen besseren Vertrag. Halleluja. Und dann haben die Propheten prophezeit, es kommt eine Zeit, wo ein neuer Vertrag geschrieben wird. Ein besserer Vertrag. Sie haben begriffen, es bringt alles nichts. Und das Gesetz war ja da, um die Sünde aufzudecken, um dem Volk weiß zu machen, hey, ihr schafft es alleine gar nicht. Und es sollte sie hinführen zu Christus hin. Sie mussten begreifen, dass ein zweiseitiger Vertrag niemals erfüllbar sei. Und oft kommen wir mit einer Arroganz zu Gott und wir meinen, wir können Gott was vorweisen. Gott, hier bin ich. Ich gehe jeden Sonntag zur Kirche, ich lese fleißig die Bibel, ich bete an jeden Tag, Gott, jetzt musst du mich segnen. Gott sagt, Pustekuchen. Ich segne dich nicht, weil du so nett bist, du bist gar nicht so nett, wie du aussiehst. Ich segne dich, weil ich nett bin, weil ich Gott bin. Und das wäre der einseitige Vertrag, der zurückkommt im Neuen Testament. Und das hat damals Abraham schon verstanden. Ja? Und Gott hat diesen Vertrag mit Abraham geschlossen, einen einseitigen Vertrag. Abraham hat viele Fehler gemacht, nicht wahr? Ich würde nicht Abrahams Frau sein wollen. Der hat die Frau nicht beschützt. Der hat sie ausgeliefert. Abraham war ein Lügner. Der war gar nicht so heilig, dieser Glaubenssinn. Lest mal in der Bibel. Das war ein richtiger Mensch. Ja, mit richtigen Fehlern. Mit falschen Fehlern. Aber er hatte einen Bund mit Gott. Und dieser Bund war einseitig. Der hing nicht davon ab, ob Abraham artig war oder nicht, ob er abends sein Gebet gebetet hat oder nicht. Er war im Bund mit Gott. Ein realer Vertrag. Halleluja. Das ist nichts Theologisches, Geistliches, Metaphorisches im übertragenen Sinne. Nein, Abraham war in einem Vertrag mit Gott. Und wisst ihr was? Das konnte er am Monatsende auf seinem Kontoauszug sehen. Ja, das waren damals Schafe und Ziegen, ja. Aber er war gesegnet. Gott segnete Abraham, nicht weil er artig war. Gott segnete Abraham, weil er Abraham war und weil Gott Abraham liebte. Und das war's. Fertig. Und das, also diese Bundesbeziehung war damals schon bekannt. Und dann kam das Gesetz dazwischen als Zuchtmeister. Aber David, das ist ja interessant, David verstand das Herz Gottes. Und David hat einen anderen Bund geschlossen mit Gott. Das überspringen wir heute. David war jemand, der die Gnade schon verstand, der dem Ganzen voraus war, weit voraus war David. Die ganze Gnadengeschichte gab es immer schon im Alten Testament. Gnade ist kein neues Wort. Aber das Gesetz ist dazwischen gekommen, heißt im Neuen Testament, als Zuchtmeister. Okay, und die Propheten haben sich gesehnt nach einem neuen Vertrag. Gott, ein neuer Vertrag muss her. Der alte Vertrag taugt nichts. Der hat uns nur gezeigt, wie sündig wir eigentlich sind. Jeremia 31, und hier sieht der Prophet Jeremia, wie der Vertrag kommen wird, und hier spricht auch Gott durch Jeremia. Jeremia 31, 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Vertrag schließen werde, einen neuen Bund schließen werde. Nicht mehr einen Bund, der zweiseitig ist, sondern Gott kehrt zurück zum einseitigen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff und sie aus dem Land Ägypten herausführen, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen. Da haben wir den Salat. Die haben den gebrochen und die haben den Fluch auf sich gezogen. Und deswegen spricht man vom Fluch des Gesetzes, unter dem wir alle waren und sind, wenn wir nicht in Christus sind. Bis heute übrigens. Wenn du nicht in Christus bist, leidest du dem Fluch des Gesetzes. Bis heute. Obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Vers 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Boah, eine ganz andere Ebene. Gott sagt, in Zukunft mache ich einen Vertrag, da geht es nicht mehr darum, wer meinen Vertrag erfüllt und wer nicht. Wir werden nicht mehr abrechnen hin und her und hier habe ich versagt, dort habe ich es richtig gemacht. Nein, Gott sagt, ab dann wird Beziehung zählen. Ich werde mein Gesetz in eure Herzen hineinschreiben und ihr werdet mein Volk sein. Gott entscheidet sich, Israel einfach als sein Volk anzunehmen. Er sagt, ich werde mich um euch kümmern. Ein neuer Bund wird kommen. Ein Bund, der anders ist als der alte Bund. Und dieser neue Bund, der kommt mit Christus. Deswegen haben wir die Bibelstellung abgedruckt hier in euren Heften. Matthäus 26, von 26. Und als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen. Brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Dann nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Werdet Bundespartner, könnten wir sagen. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Denn das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Übrigens, als der Bund geschlossen wurde zwischen Israel und Gott, ja, der mosaische Bund, da wurde Blut gesprenkelt. Blut auf das Buch des Gesetzes und Blut auf das Volk. Ja, da war eine Verbindung durch das Blut hergestellt worden. Hier passiert das Gleiche im Abendmahl, symbolisch. Das Gleiche im Abendmahl. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Vers 28, ganz wichtig. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes. Moment mal. Jesus war auch gar nicht gestorben. Normalerweise, wenn du zwei Bundespartner hast, die würden dann ein paar Tiere schlachten, ja, und würden sich dann blutig machen dabei, und das würde sie vereinen. Das wäre ein Bundesvertrag. Aber hier haben wir einen Unterschied. Jesus Christus wird selbst zum Bundesopfer. Wie soll er denn bitteschön als Bundespartner noch das Bundesopfer sein? Das geht nicht. Und Jesus zieht das voraus und sagt, jetzt machen wir das symbolisch jetzt schon im Voraus. Die Vergebung wird noch kommen. Das Blut wird fließen, das wahre Blut. Aber wir machen es jetzt schon, diesen Vertrag machen wir jetzt schon durch den Wein und durch das Brot. Weil er nachher gar nicht mehr da sein würde, als Bundespartner. Weil er plötzlich zu dem Lamm wird, zu dem geschlachteten Opfer wird, das den Bund besiegelt. Könnt ihr mir jetzt folgen? Deswegen musste es vorgezogen werden. Und er hat es symbolisch vorher vorgemacht. Wir sind jetzt eins durch das Blut. Dies ist mein Blut. Blutsvertrag. Blutbund. Und so wurde dieser Bund geschlossen. Das heißt in Vers 28 immer noch, dass für viele vergossen wird. Es war noch nicht vergossen zu dem Zeitpunkt. Es sollte noch vergossen werden. Vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und das ist ganz spannend hier. Ein ganz neuer Vertrag. Ein Vertrag, der garantiert, dass die Sünden vergeben werden. Wow! Und plötzlich können wir anknüpfen, egal wo wir anknüpfen. Wir können bei Abraham anknüpfen, weil wir sind ja Kinder Abrahams und der Segen läuft in Abraham durch. Das ja. Selbst das mosaische Gesetz, das kann uns nichts mehr tun. Warum? Weil wir einen neuen Bund haben, der besagt, ich garantiere euch, die Sünden werden euch vergeben. Boah, das ist wunderbar. Und deswegen kann ich zu Papa kommen, so wie ich bin. Und ich weiß ganz genau, das Blut Jesu damals wird mich reinwaschen, heute hat mich reingewaschen. Jesus macht einen neuen Bund. Er sagt, dieser Bund garantiert, dass eure Sünden abgewaschen werden. Wow. Und ab heute, ab dann gibt es nur noch Segen, keinen Fluch mehr. Der Fluch hat keinen Raum mehr. Das für viele, also es ist das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das Blut ist vergossen als Bundeszeichen, aber der Vertragszweck ist die Sündenvergebung. Gott sagt, diesen Vertrag, den wir jetzt abschließen, besiegelt durch das Blut, dient dazu, dass eure Sünden ständig vergeben werden. Gott verbürgt sich und sagt, ich werde eure Sünden immer wieder vergeben. Halleluja. Plötzlich sind wir frei. Wir müssen es nur noch annehmen. Und beim Abendmahl, da erneuern wir den Bund immer wieder. Papa, du hast gesagt, der Bund ist, der ist besiegelt und ich erinnere mich daran, jedes Mal, wenn ich sündige, werden die Sünden mir vergeben. Warum? Weil Jesus gezahlt hat. Boah. Und plötzlich hat der Teufel kein Anrecht mehr auf mich. Deswegen sagt Paulus, es ist keine Verdammnis mehr da für die, die in Christus sind. Ich bin frei. Warum? Weil die Sünden vergeben sind. Ich habe einen Vertrag mit Gott und sein Vertrag ist einseitig. Gott sagt, ich will dir Gutes tun. Ich will dafür sorgen, dass die Sünden immer wieder aufgeräumt werden. Der Schreiber des Hebräerbriefs, vielleicht Paulus, wahrscheinlich Paulus, er sagt in Vers 22, Hebräer 7, 22, wir können mal lesen von Vers 18, haben wir den Zusammenhang, Vers 18, Hebräer 7, Vers 18. Damit erfolgt nämlich eine Aufhebung des vorher gültigen Gebotes, wegen seiner Kraftlosigkeit und Nutzlosigkeit. Merkt ihr? Wie der Schreiber des Hebräerbriefes den alten Bund behandelt? Er sagt, die ganzen Gebote, die ganzen Vertragsbedingungen, ja, die ganzen Vertragsbedingungen, die sind kraftlos gewesen und nutzlos gewesen. Kraftlos, die konnten Menschen nicht verändern und nutzlos, die haben nur den Tod gebracht. Also die alten Vertragsbedingungen, die waren kraftlos und nutzlos, denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht. Der alte Vertrag, der hat nichts geholfen. Zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Und insofern dies nicht ohne Eidschwur geschah, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden, diese aber mit dem Eid, mit einem Eid, durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Boah. Wir haben einen besseren Bund und wir haben einen ewigen Bund. Ein Bund, der garantiert, dass unsere Sünden vergeben werden, das auf ewig. Wir haben einen ewigen Bund. Vers 22. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er aber, nämlich Christus, er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen retten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Ha. Gott hat sich in Christus verbürgt, dafür zu sorgen, dass unsere Sünden immer vergeben werden. Und weil er ewig lebt, kann er ewig dafür sorgen. Halleluja. Er ist eingegangen in das Allerheiligste, in den Himmel, in die Stiftshütte Gottes im Himmel. Und dort vertritt er uns. Mit seinem Blut hat er alles bezahlt. Mensch, toll. Und wenn ich in 2000 Jahren noch leben sollte und der Herr noch nicht hier ist, ja, und dann sündige, selbst dann werden meine Sünden vergeben, weil ich an einem ewigen Vertrag teilhabe. Wow. Es gibt ja viele Pachtverträge, die für eine Generation geschlossen werden vielleicht, für 50 Jahre oder, ich weiß nicht, 100 Jahre oder was da gibt. Ja. Aber dieser Vertrag ist ewig. Ja, und meine Kinder, wenn sie sündigen, wenn sie in den Vertrag eintreten, werden Vergebung bekommen. Wow. Ein ewiger Bund. Und deswegen ist der Bund viel besser. Er ist ewig. Und er ist ein bedingungsloser Bund. Das ist der nächste Punkt. Jesus hat alles bezahlt. Ein Bund, der nichts von uns verlangt, der alles nur gibt. Du musst nur unterschreiben und du hast ewiges Leben. Du musst nur unterschreiben und die Sünden sind vergeben. Im übertragenen Sinne unterschreiben. Ja? Also den Vertrag eingehen mit Jesus. Ja sagen zu Jesus. Hebräer 10, Vers 14. Einer meiner Lieblingsstellen. Denn mit einem einzigen Opfer, Christus, hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Boah. Ein einziges Opfer, Jesus Christus. Und wir sind für immer vollendet, perfekt. Wenn Gott mich heute sieht, mit meinen Fehlern, trotz meiner Fehler, sieht er Daniel perfekt in Christus, vollkommen. Wow. Warum erzähle ich uns das? Wenn ich weiß, ich bin in Gottes Augen vollkommen aufgrund des Vertrages, kann ich ganz anders beten. Ja, ich muss nicht beten, oh Gott, lieber Heiland. Und kennt ihr die frommen Arten zu beten? Die einen mehr, die anderen weniger. Ja. Wo man so ganz eingeschüchtert und fromm betet, so mit so ganz geduckt und aller, oh Herr, bitte vielleicht. Ja. Kennt ihr die Gebete? Ja, ne? Es ist keine Freiheit. Da ist nicht, Papa, hier bin ich, ich habe ein Problem, hilf mir. Da ist nicht da. Da hat man Angst vor Gott. Die haben es nicht begriffen. Leute, wir haben einen Vertrag mit Gott. Er hat versprochen, hey, wir sind ewig sein, die Sünden werden ewig bezahlt, alles gut. Und ich will uns hinein für heute Abend in diesen Freimut. Den Vertrag haben wir, wenn wir an Jesus glauben. Und er hat sich damit verbürgt, mit dem Blut Jesu. Nochmal Vers 14. Mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben, sagt er auch. An ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Gott sagt, alle weiteren Opfer sind überflüssig. Wir haben einen Vertrag. Und wenn diesen Vertrag eingeht, für den gilt das Opfer von Jesus Christus. Alles bezahlt. Wow. Und Gott sagt, ganz egal, ob du fromm bist oder nicht so fromm bist, ob du alles richtig machst oder nicht alles richtig machst, solange du in den Vertrag eingehst, kommst du in den Himmel. Halleluja. Und wir kommen nicht in den Himmel, weil wir alles richtig machen. Wir kommen zum Herrn, weil wir den Vertrag mit Gott haben. Und weil Gott sagt, ich stehe zu meinem Vertrag. Und solange du ja sagst zum Vertrag, ich werde meine Vertragspflichten erfüllen, sagt Gott. Halleluja. Unser Vertrag ist bedingungslos. Er hat alles bezahlt. Er hat, ungefähr so, nicht? Er hat hier unterschrieben und gleich da unterschrieben. Er hat beide Seiten erfüllt. Er hat alles bezahlt. Denn Hebräer 8, Vers 6. Und hier geht es darum, es ist nicht nur ein Vertrag, der irgendwie geschlossen wird auf Papier oder in Steintafeln, es war ein Vertrag, der im Herzen geschlossen wurde. Hebräer 8, Vers 6. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Also dieser Bund hat bessere Verheißungen. Und dann springen wir zu Vers 10. Das haben wir schon ein paar Mal gelesen. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott sagt, die Forderungen, die Gesetzesforderungen werden nicht mehr an euch herangetragen wie in einem Vertrag, wie Pflichten. Sondern die Forderungen werden die einfach leben, die werden aus euch herauskommen, weil ihr das so verinnerlicht habt, weil wir eine Beziehung leben. Das ist der nächste halbe Satz. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Punkt. Da geht es nicht mehr darum, von außen aufgestülpte, aufgedrückte Gesetze zu erfüllen, wie es in manchen Gemeinden leider bis heute noch ist. Du musst die und die und die und die Gesetze erfüllen und dann bist du ein guter Christ. So ein Quatsch. Darum geht es hier gar nicht. Es geht darum, dass du begreifst, du lebst eine Beziehung zu Gott und je mehr die Beziehung wächst, desto mehr wird sein Gesetz in dich hineinkommen und du lebst es aus. Ganz frei, ohne Druck. Aber selbst wenn du es nicht auslebst, bist du trotzdem gerettet, weil du einen Vertrag hast mit Gott. Also die Errettung steht gar nicht mehr auf dem Spiel. Ich muss nicht mehr Angst haben, verloren zu gehen. Warum nicht? Weil ich weiß, Gott ist treu. Und diese Treue hängt nicht von mir ab. Das ewige Leben hängt nicht mehr von mir ab. Ich habe den Vertrag zugesagt und deswegen habe ich ewiges Leben. Und wenn ich nicht alles erfüllen kann, Gott hat alles erfüllt. Die Sünden sind vergeben. Der Segen fließt nur noch. Okay, und das Spannende ist, noch im Kleingedruckten, ja, im Kleingedruckten Neuen Testament, Neuen Vertrag, gibt es keine Flüche mehr. Die sind alle weg. Im Alten Testament eine ganze Latte von Flüchen. Wenn ihr mir nicht gehorcht, passiert das. Und wenn ihr immer noch nicht gehorcht, passiert das. Und siebenmal und siebenfach und noch schlimmer und grimmiger Zorn, alles da, ja. Und im Neuen Bund gar nicht. Nur noch Segen. Galater 3, Vers 10. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch bis heute. Egal, ob du, wie du dich schimpfst, auch wenn du dich Christ nennst, aber wenn du versuchst, aus deinen eigenen Werken gerecht zu werden und Gott zu gefallen, dann hast du nie begriffen, du bist unter einem Fluch. Du wirst es nie schaffen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder. Verflucht ist jeder. Ob du Jude bist oder Heide. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerecht wird, haben wir vorhin gelesen, nutzlos, kraftlos, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Und Glauben ist, wenn du den Vertrag unterschreibst, ist Glauben. Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Und das hat noch keiner geschafft. Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Halleluja. Er hat alles bezahlt. Indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Aber nicht vom Segen des Gesetzes. Halleluja. All die negativen Dinge davon hat er uns losgekauft. Und deswegen, wenn ich ein Jude wäre, vielleicht bin ich ein paar Prozent jüdisch, ich weiß nicht. Kann sein. Gibt ein paar Ideen, paar Hinweise, vielleicht sogar eine Verwandtschaft. Aber selbst wenn ich ein Jude wäre und wenn ich Jesus nicht habe, bin ich unter dem Fluch. Es bringt nichts. Aber sobald ich Jesus habe, bin ich vom Fluch des Gesetzes losgekauft, aber der Segen läuft weiter. Halleluja. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde um unseren Willen. Dann steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Vers 14. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Moment. Wir sprachen doch gerade vom Fluch des Gesetzes. Das ist doch mosaisch, oder? Der Bund auf dem Sinai mit Moses. Korrekt? Ja. Der mosaische Bund. Und da gab es den Fluch des Gesetzes. Korrekt. Was macht Paulus hier eigentlich? Interessant. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, Vers 13. Er spricht vom Gesetz und vom Fluch des Gesetzes. In Vers 14 springt er zurück zum Bund mit Abraham. Er überspringt den mosaischen Bund. Er sagt, er hat uns vom Fluch erlöst, wieder angedockt an den ursprünglichen Segen. Damit der Segen Abraham, Moment, ich dachte der Segen Moses, der Segen des mosaischen Gesetzes. Nein, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war, der Segen Abrahams, unter anderem auch der Geist. Amen. Halleluja. Das heißt, der Fluch wurde ausgeschaltet, der Fluch des Gesetzes, der Zuchtmeister, dieses Zwischenspiel zwischen einer Gnade und der nächsten Gnade wurde ausgeschaltet und wir sind zurück angeschlossen worden an den Segen Abrahams durch Jesus Christus. Durch einen neuen Vertrag. Manche sagen auch einen erneuerten Vertrag. Gar nicht so unrecht. Das heißt, es wurde wieder zurück angeschlossen an den ursprünglichen Weg. Und was war? Das habe ich vorhin erwähnt. Der Vertrag mit Abraham war ein einseitiger Vertrag. Und genauso ist der Vertrag mit Jesus wieder ein einseitiger Vertrag. Er hat alles erfüllt. Halleluja. Warum erzähle ich das Ganze? Es sollte uns befreien. Wir können einfach zu Jesus kommen und ihm alles sagen und wissen, der Segen gehört uns. Wir sind Nachkommen Abrahams, in der Segenslinie Abrahams. Losgekauft vom Fluch des Gesetzes, aber nicht losgekauft vom Segen Abrahams. In dem stehen wir mittendrin. Halleluja. Was war der Segen Abrahams? Ja, der Geist Gottes, sicherlich. Das war der Segen Abrahams. Aber es war der Segen Abrahams. Wie lebte Abraham? Was für einen Segen hat er erlebt? Gott hat einige Sachen versprochen, klar versprochen. Er sagte, er wird ihn machen zum Vater vieler Völker. Er wird ihn sehr, sehr fruchtbar machen. Wenn ihr es nachschlagen wollt, 1. Mose 17, vom Vers 4. Siehe, ich bin der Herr, welcher im Bund mit dir steht. Siehe, ich bin der Herr, welcher im Vertrag mit dir steht. Gott sagt, ich habe einen Vertrag mit dir. und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Ah, okay. Gott sagt, wir haben das doch ausgemacht, vertraglich geregelt. Du wirst ein Vater vieler Völker. Weiter, was wir noch im Vertrag enthalten? Vers 6. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen. Vermehrung. Segen. Und ich will dich zu Völkern machen. Ja, zu einem Mann, der Schwierigkeiten hat, ein Kind zu zeugen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Es sollen Könige herkommen. Ja? Könige sind reich. Könige haben Ländereien. Könige nehmen ein. Könige expandieren. Und die werden herauskommen aus Abraham, weil Gott einen Bund mit Abraham hat. Vers 8. Und ich will dir und deinen Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben. Boah. Da sollten sich alle Politiker an die Nase fassen. Ja? Und den ganzen Kram da dort regeln wollen, ne? In Israel. Gott hat Abraham versprochen, ein bestimmtes Stück Land. Er sagt, dieses Versprechen ist ein ewiges Versprechen. Für ewig. Und da können die Palästinenser kämpfen, was sie wollen. Da kann der Teufel wüten. Gott hat gesagt, wir haben es vertraglich geregelt. Nach mir das Land zum ewigen Besitz geben. Ich werde Israel das Land zum ewigen Besitz geben. Auf anderen Seiten der Bibel ist beschrieben, wie das Land abgesteckt ist. Nicht so, wie es heute abgesteckt ist. Das ist weit größer. Und Gott hat versprochen, das gehört Israel. Amen. Okay, jetzt haben wir in Christus nur noch Segen. Sonst gar nichts mehr. Aber ich muss in Christus sein, um den Segen zu bekommen. Sonst kriege ich ihn nicht. Sonst bin ich noch unter dem Fluch. Und der funktioniert. Aber sobald ich in Christus bin, bin ich im Segen Abrahams. Wenn ich das so vorstellt, Abraham ist da, Abraham und Gott schließen einen Bund und der Segen fängt an zu fließen. Bis zu Mose hin. Und zu Moses Zeiten schließen die einen anderen Bund. Das sind verschiedene Sachen. Es gibt Erklärungen, warum das passiert ist. Gehen wir heute nicht drauf ein. Aber Tatsache ist, da wird ein schlechter Bund, ein schlechter Vertrag geschlossen. Und plötzlich fließt nicht nur Segen, fließt Segen und Fluch aus dem Vertrag mit Mose. Und dann kommt Jesus ins Spiel und er löst den Fluch wieder auf. Alles Negative. Und es fließt nur noch Segen. Aber der Fluch bleibt bestehen für die, die den Vertrag nicht annehmen. Der Fluch bleibt bestehen für die, die nicht in Christus sind. Galater 3, Vers 14. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme. Wo? In Christus Jesus. Der Segen kommt mit Christus. Er kommt in Christus an. Und Christus ist für alle gestorben. Er hat den Segen erweitert. Nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden. Damit sie durch Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Und dann in 2. Korinther 1, Vers 20. Jetzt bündel ich alles ein bisschen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, ja, so viele Versprechen, so viele Vertragsvereinbarungen es gibt, in ihm, in Christus, ist das Ja. Und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Alle Verheißungen sind in Christus Jesus erfüllt. Und wenn du in Jesus bist, hast du Zugang zu allen Verheißungen Gottes. Gott sagt, ich erfülle alles in Christus. In ihm ist das Ja. Und in ihm auch das Amen. Alles in Christus Jesus. Wie geht das? Römer 8, 32 ist der letzte Vers für heute Abend. Römer 8, 32. Er, Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm, mit Christus, nicht auch alles erarbeiten lassen? Schenken. Ach so. Wieder einseitig. Interessant, oder? Gott sagt, ich habe euch Jesus gegeben, kostenlos, einfach so. Und wie sollte ich mit ihm nicht alles andere, was ihr braucht, was im Vertrag geschrieben steht, einfach so schenken? Boah, Gott schenkt. Und dies ist das der einseitige Vertrag, den Gott mit Jesus geschlossen hat. Der neue Bund, das neue Testament. Ja, viele meinen, das fängt dort an, wo 1. Matthäus anfängt. Ja. Das war dick aufgedruckt, das neue Testament. Aber das Neue Testament fängt dort an, wo Jesus es einsetzt. Und wirklich theologisch erst dort, wo Jesus stirbt und das Blut vergossen wird. Das Abendmahl war nur ein Vorgeschmack, ein vorträglicher Vertragsschluss. Und dann, wo Jesus gestorben ist und das Blut geflossen ist, da tritt der neue Vertrag in Kraft. Amen. Heute sind wir unter dem neuen Bund. Ein einseitiger Vertrag. Gott hat alles bezahlt. Er sagt, in Christus ist für alle Verheißungen ein Ja und ein Amen. Und wenn er uns seinen Sohn geschenkt hat, wie viel mehr alles andere. Wenn Gott uns seinen Sohn schon schenkt, ja, dann kann er auch die paar Brötchen bezahlen, die wir brauchen. Und das Auto und die Wohnung und so ein kleines Missionswerk wie GEN. Wenn Gott uns seinen einzigen Sohn geschenkt hat, dann hat er ein paar Millionen übrig, oder nicht? Und da möchte ich uns heute Abend hinführen, dass wir gleich, wenn Heiko uns gleich durch die Bitten führen wird, dass wir so großzügig und groß beten. Gott hat alles bezahlt. Der Vertrag ist geschrieben, unterzeichnet, bezahlt. Der Scheck ist gedeckt. Gott sagt, bitte doch um was Großes. Und doch bitten wir nur um kleine Sachen. Heute Abend wollen wir für Großes bitten. In meinem Herzen, ich weiß, manche sind gar nicht begeistert von. Manche Leute, hier glaube ich keiner, aber an anderen Kreisen. Mich interessieren die Menschenmassen. Ich weiß, der Einzelne ist wichtig, das weiß ich auch. Aber in meinem Herzen, ich will immer Menschenmassen erreichen. Ich weiß nicht warum, das ist so bei mir. Ich will möglichst Völker erreichen. Ich möchte ganze Strukturen verändern. Ich möchte eine ganze Nation erschüttern. Ja, lasst uns dafür beten. Bitte mich, sagt Gott, ich werde dir Nationen zum Erbe geben, sagt Gott. Aber was kannst du nicht bitten mit einem verklemmten Herzen und wo du zweifelst, ob Gott seinen Vertrag hält und wenn du denkst, Gott hält nur seinen Vertrag und Gott ist nur gut zu mir und Gott segnet mich nur, wenn ich brav und artig gewesen bin. Nein. Gott liebt mich und er hat einen einseitigen Vertrag geschlossen und ich kann zu ihm kommen und mich auf den Vertrag berufen. Papa, ich habe den neuen Bund, den neuen Vertrag unterschrieben und jetzt lass bitte die Kohle fließen. Amen. Hört sich ein bisschen frech an, ne? Aber wisst ihr, genau das möchte Gott, dass wir mit Kühnheit, mit Zuversicht, ja fast schon mit Dreistigkeit, natürlich mit Respekt, aber mit einer gewissen Dreistigkeit kommen und sagen, Gott, wir brauchen das, danke, dass wir das jetzt kriegen. Fertig. Uns berufend auf den Vertrag, den wir geschlossen haben. Und da ist Gesundheit mit drinne, da ist Versorgung mit drinne, da ist vor allem ewiges Leben mit drinne, da ist Freude mit drinne, da ist Segen und Frieden, all die Sachen, die wir brauchen, alles mit drin. Und Gott sagt, nimm doch, ist schon bezahlt, unterschrieben, besiegelt, dem Blut Jesu. Das wollen wir gleich machen, wir wollen gleich beten, ne? Wollen wirklich Dinge abrufen, nicht nur das, was auf dem Zettel steht bei euch oder auf dem Beamer gleich steht. Wir wollen Großes bitten von Gott. Lasst euch meinen Geist leiten, lasst uns gemeinsam Dinge frei beten. Ich habe das vor einiger Zeit erwähnt, letzten Freitag auch. Ich hatte den Eindruck, dass zurzeit bei uns bei GEN so ein Deckel drauf liegt. Wir haben eine gewisse Sache geschafft. Wir sind ein bisschen durchgebrochen, haben jetzt ein Gebäude, preis den Herrn, das ist schön. Haben ein paar Strukturen, haben Mitarbeiter, wunderbar. Ja? Aber als ob da ein Deckel drauf liegt und es zurzeit einfach nicht weitergeht. Und wir müssen beten, dass der Herr da was aufbricht, dass wir weiterkommen. Und ich meine nicht nur ein bisschen weiterkommen. Ja, es läuft alles weiter. Wir haben weiter Veranstaltungen, ich werde auch weiter reisen, alles läuft. Das ist okay. Wir sehen jede Woche, wie sich Menschen bekehren und neu entscheiden, Menschen geheilt werden. Große Heilung, kleine Heilung, wunderbar. Aber wisst ihr, ich möchte mehr. Ich möchte durchbrechen. Ich möchte sehen, wie ich schon vorhin dachte, wie ganze Strukturen verändert werden, wie Nationen verändert werden. Ich möchte intelligent evangelisieren. Dass man wirklich etwas bewegt. Warum können wir nicht politische Strukturen verändern? Warum können wir nicht vor Parlamenten predigen? Das können wir, das werde ich, glaube ich. Wo Politiker sitzen werden, wo vielleicht Geschäftsleute sitzen werden, die zuhören werden, die umdenken werden, die Buße tun werden und wo ein ganzes Land zu Jesus finden kann. Lasst uns dafür beten, lasst uns groß denken. Und dass hier der Deckel so richtig weggeblasen wird, dass wir durchbrechen können. Und ich glaube, das hat auch zu tun mit den geistlichen Mächten, die hier umminden, überminden, schwirren. Die uns nicht weiterkommen lassen wollen. Bis hier, ja, machen wir so weiter. Nein, wir machen nicht nur so weiter. Wir brechen durch. Wir machen weiter, aber richtig weiter. Und dass wir einfach heute in dieser Richtung beten, dass wir groß denken und einfach Großes einfordern von Gott. Amen.